FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V.
Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0,
im Kabel auf 99.2
und weltweit im Internet unter radiofips.de.
Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren.
FIPS und das Radio lebt. Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Willkommen bei der ersten Lesebühne im Jahr 2018. Mein Name ist Rüdiger Wolf. Ich bin heute der verantwortliche Redakteur. Zur ersten Lesebühne haben wir eingeladen Johanna Schober mit ihrem Buch Hüterin der Muster. Ein Märchenbuch für Erwachsene. Nein, es wird nicht erotisch, das kann ich schon mal vorausschicken. Aber was lieben wir so an Märchen? Ganz anders als auf dem richtigen Leben geht es heute herrlich gerecht zu. Und am Ende siegt immer das Gute. Doch ist der augenscheinliche Unterschied tatsächlich so groß? Oder muss nicht die Prinzessin den Frosch zuerst küssen, bevor er sich in einen stattlichen Prinzen verwandelt? Und mal ehrlich, wer küsst schon gerne einen Frosch? Kurzum, das Märchenbuch für Erwachsene vermittelt positive Lebensbotschaften anhand von Märchenwelten in einer modernen, lebhaften Sprache mit Witz und Spannung. Die Autorin Johanna Schober wurde am Weihnachtsabend 1960 geboren in der badischen Stadt Bretten. Sie ist verheiratet und wohnt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen im Vilstal am Rande der Schwäbischen Alb, also hier aus unserer Region. Frau Schober, was hat Sie zum Schreiben und gerade zum Schreiben von diesem Buch gebracht?
Ja, also erstmal hallo zusammen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ja, das bin ich schon ganz oft gefragt worden, fast regelmäßig. Wie kommt jemand zum Schreiben? Also bei mir war es damals so, viele können sich vielleicht noch an das Sommermärchen erinnern im Jahr 2006. Und davor war es bei uns so ein bisschen, als ob sich alle im Jammertal fühlen. Es gab sogar diesen Ausdruck dafür, dieses Jammertal. Und das Negative stand dermaßen im Vordergrund, auch bei sich selbst. Und ich habe gedacht, das stimmt doch gar nicht. Jeder versucht doch sein Bestes zu tun und irgendwas an dem Bild, das hat mich so gestört. Und dann dachte ich, wie bringst du das jetzt rüber? Und so entstand die erste Geschichte, der kleine Engel Sebastian und die Farben der Liebe. Und da wusste ich noch nicht so recht, schreibe ich für Erwachsene oder für Kinder, weil die Idee, die da dahinter steckt, die ist eigentlich von 0 bis 99. Und dann habe ich mich für ein Kinderbuch entschieden und Gott sei Dank im Manuela Kienzel Verlag so einen fairen Partner gefunden, der mich dann auch unterstützt hat. Und das Kinderbuch entstand dann eben genau auch aus dem Grunde, weil ich dachte, die Eltern müssen es ja vorlesen, also habe ich alle im Boot für die Idee. Und danach habe ich mich aber entschieden, die Kinderbuchlinie dann weiterzuführen. Dann gab es auch noch ein zweites und ein drittes Buch und was schon immer mein Traum war, wirklich Märchen für Erwachsene zu schreiben und auch, wie Sie schon sagten, positive Lebensbotschaften zu verpacken. Und zwar, also mein Traum ist es, dass ich nach dem Lesen meiner Märchen, meiner Geschichten, die Menschen gerade so, wie sie sehen, nur ein bisschen besser fühlen als vorher. Also das, wenn mir das gelingt, dann ist wirklich auch ein Traum von mir in Erfüllung gegangen. Und nachher gebe ich ja noch eine Kostprobe, wir haben es schon angeschnitten, das sind moderne Themen in den Märchen für Erwachsene, Märchen, Themen, die jeden beschäftigen. Und da geht es in dem einen um verpasste Gelegenheiten, aber auch, wie meine persönliche Überzeugung ist, dass man immer, wenn es wirklich zählt, auch noch eine zweite Chance kriegt. Oder in dem anderen geht es um Toleranz und den Mut, zu sich selber zu stehen, auch wenn vielleicht alle anderen was anderes behaupten und man nicht einen ganz leichten Weg hat. Ja, und eben diese modernen Themen, die uns als Erwachsene auch beschäftigen, in Märchenwelt zu verpacken und ja, so diese positiven Lebensbotschaften rüberzubringen.
Sehr schön, dann freue ich mich und auch unsere Gäste hier im Studio und natürlich auch die Gäste draußen am Radio, wahrscheinlich mit einer Tasse Kaffee, auf eine Kostprobe.
Dankeschön. Der Vertrag. Max lag rücklings auf dem weichen Rasen, alle Viere weit von sich gestreckt, die Augen fragend in den strahlend blauen Himmel gerichtet. Ich muss bewusstlos gewesen sein, überlegte er, soeben noch wollte er den letzten roten Apfel vom Baum pflücken, den er von seiner Leiter aus erreichen konnte, und hatte sich zu weit zur Seite gestreckt. Gerade als er den Apfel schon siegessicher in seiner Hand hielt, verlor er das Gleichgewicht und rutschte von einer der obersten Sprossen der Leiter ab. Max richtete sich vorsichtig auf. Er schien sich nichts gebrochen zu haben, merkwürdig. Mir tut ja nicht einmal etwas weh, und das aus dieser Höhe. Verwundert betrachtete er ausgiebig seine Gliedmaßen. Alles heil. Drüben, ein paar Schritte entfernt, saß eine Gruppe junger Männer unter einem Baum. »Hey, Max!« Einer von ihnen winkte zu ihm herüber. »Klar, das war ja...« Max hatte schon reflexartig den Arm zum Gruß erhoben. Dadurch fuhr es ihn schlagartig wie vom Blitz getroffen. Er spürte förmlich, wie sich seine Nackenhaare aufstellten. Das war sein Nachbar Peter, so weit so gut, wenn der nicht letztes Jahr schon gestorben wäre. Hat er sich beim Herunterfallen dermaßen den Kopf angeschlagen, dass er halluzinierte? Aber er spürte ja nicht einmal Kopfschmerzen. Sonderbar, äußerst sonderbar. Jetzt wusste er es. Er war bewusstlos und für einige Zeit in einer Art Traumwelt gefangen. Ja, so musste es sein. »Hallo Max, willkommen zurück«, hörte er von Weitem eine Stimme. »Ah, endlich holt mich ein Arzt ins Bewusstsein zurück«, dachte Max erleichtert. Nichts passierte. »Hallo Max«, hörte er dieselbe Stimme noch einmal, nun von hinten näher kommend. Max drehte sich um. Da traf ihn der Schlag ein zweites Mal. Zu seinen bereits aufgestellten Nackenhaaren gesellte sich nun auch der Rest des Körpers. Heftig winkend näherte sich, oh mein Gott, ein Engel wie aus einer Weihnachtspostkarte entsprungen. Leuchtend weißes Gewand, nebst Flügeln auf dem Rücken. Das volle Programm. Willkommen zu Hause! Der Weihnachtsengel strahlte Max an, kniete sich zu ihm ins Gras und drückte ihn heftig an seine Brust. Endlich bist du da, wir warten schon auf dich. Ich bin doch nur bewusstlos, oder? Sein Leben durfte noch nicht zu Ende sein, zumindest jetzt noch nicht. Er war doch erst 40 Jahre alt und hatte noch eine Menge vorgehabt. Außerdem kam erschwerend hinzu, dass sein Leben bisher nicht gerade ein Vorzeigemodell gewesen war. Da gab es noch einiges auszubessern. Auch hatte er das sichere Gefühl, dass noch ein wesentlicher Teil seines Lebens fehlte. Er konnte jedoch nicht genau sagen, was es war. Oh Mann, hier ist irgendetwas schief gelaufen, dachte er und sagte laut, da stimmt was nicht, ich kann auch nicht tot sein. Alles okay, ist schon in Ordnung, versuchte ihn der Weihnachtsengel zu beruhigen. Du hast nur ein paar Anpassungsschwierigkeiten. Das geht vielen so, die durch einen Unfall plötzlich wieder nach Hause kommen. Das geht bald vorbei. Erkennst du mich denn gar nicht, alter Freund? Max erforschte sein Gesicht. Etwas Vertrautes lag in seinen Zügen. Dennoch. Ja, schon. Vielleicht ein wenig, aber... Max zögerte. Bin ich wirklich schon tot? Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Da bist du nicht der Erste. Der Weihnachtsengel schmunzelte verschmitzt. Pass auf, ich stelle dir 3 Fragen. Wenn du alle mit Ja beantworten kannst, bist du eindeutig tot. Erstens, du hast keinen Aufprall gespürt, als du von der Leiter fielst. Zweitens, im Fallen hat dich helles Licht umgeben. Und drittens, Im selben Moment ist dein gesamtes Leben wie ein Film im Schnelldurchlauf noch einmal vor dir abgelaufen. Max nickte nur stumm. Der Weihnachtsengel tippte ihm mit dem Zeigefinger auf die Brust und schlussfolgerte mit einem Augenzwinkern. Der Fall ist klar. Eindeutig, du bist sowas von tot, alter Junge, besser geht's wirklich nicht. Ich hab's dir doch bei deiner Abreise versprochen. Was versprochen? Na, dich sanft wieder nach Hause zu holen. Sanft? Du nennst einen Sturz aus 4 Metern Höhe sanft? Hast du denn etwas gespürt? Max musste passen. Dazu fiel ihm nun wirklich nichts ein. Der Weihnachtsengel unternahm einen weiteren Versuch. Er breitete seine Arme weit aus. »Willkommen daheim«, sagte er feierlich und schaute Max erwartungsvoll an. Nachdem Max nun wieder nicht reagierte, fuhr er etwas enttäuscht fort. »Erkennst du mich denn immer noch nicht? Ich bin's doch.« Max grübelte angestrengt. Plötzlich erhellte sich sein Gesichtsausdruck. Er schien nach einem Wort zu suchen. »Val«. »Ja, genau, das bin ich. Das ist mein Name. Welcome, der Engel der himmlischen Heimkehr. Na, das ist ja immerhin mal ein Anfang.« »Du wirst sehen, alles ist gut«, sagte Welcome noch einmal, während sie quer über die Wiese auf einen Weg zusteuerten. »Alles ist gut, alles vorbei«, fragte sich Max unentwegt. »Das war's gewesen? Oh nein, das kann nicht sein, da fehlte noch was.« Er spürte es ganz deutlich. Auf einmal verschärften sich die Konturen des undeutlichen Bildes, das er bisher mehr gespürt als gesehen hatte. Eine Frau und 2 Kinder, das war's. Abrupt blieb er stehen und war nun nicht mehr von der Stelle zu bewegen. »Da fehlt noch etwas in meinem Leben, ich weiß es ganz genau«, protestierte Max lauthals. Welcome überlegte einige Zeit. »Also gut«, sagte er schließlich, »ich schlage dir ein Geschäft vor. Ich bringe dich zur himmlischen Beschwerdestelle, zum Engel der Wahrheit. Dort kannst du deinen Lebensvertrag einsehen. Danach darfst du selbst entscheiden, ob du noch einmal zurück willst.« »Okay«, willigte Max mit einem bedächtigen Kopfnicken ein. Auf diesen Deal konnte er sich einlassen. Endlich waren sie an der untersten Stufe der großen, breiten Treppe angekommen, die zu dem Gebäude der Heimkehrer hinaufführte. Unter einem Arkadengang an der Stirnseite des Gebäudes gewährte ein mächtiges Portal den Heimkehrern Einlass. Max fand sich in einem riesigen Saal wieder, von dem zu beiden Längsseiten viele Gänge abzweigten. Über jedem Gang stand groß und deutlich, wohin er führte. So zum Beispiel zu den Heilsälen, wohin Heimkehrer nach einem schweren Erdenleben gebracht wurden, um Erholung zu finden. Oder zu den Sitzungsräumen, wo Engel und Menschen sich trafen, um notwendige Besprechungen abzuhalten. Überall hin verteilte sich die Menschenmenge, außer in den einzigen Gang an der gegenüberliegenden Seite des Saales. Über diesem Durchgang stand in großen Lettern »Zum Boss«. Als Max diese Buchstaben las, fuhr es ihm sofort in die Magengrube. Sein schlechtes Gewissen wurde schier übermächtig. Und war nicht eben der Chef des Pharmabetriebes, den er einst zwar mit marktüblichen, aber nicht gerade menschenfreundlichen Mitteln in den Ruin getrieben hatte, in den Gang zu den Heilsälen abgebogen. Er war heilfroh, als sie endlich den Gang zur himmlischen Beschwerdestelle erreichten. »Du, Max, so früh schon«, begrüßte ihn True, der Engel der Wahrheit, überrascht. »Siehst du, ich hab's dir doch gleich gesagt, aber du wolltest ja nicht hören. Ich bin zu früh«, sagte Max zu Welcome. Mit der gebotenen Nachsicht Max gegenüber erklärte Welcome geduldig seinem Engelkollegen Drew. Er glaubt, uns sei ein Fehler unterlaufen und er sei zu früh gestorben. Er möchte unbedingt so schnell wie möglich wieder zur Erde zurück. Ich denke, das Beste ist,
du lässt ihn seinen Vertrag einsehen. True, der Engel der Wahrheit, ließ seinen Blick einige Zeit auf Max ruhen. Mit einem Okay drehte er ihnen dann den Rücken zu und machte sich an einem riesigen Hängeregal, in dem sich unzählige Akten drängten, zu schaffen. »Ah, Max süß, da haben wir es ja.« Er angelte die betreffende Akte heraus und entnahm einen kleinen Stapel Papiere. Max las interessiert die Überschrift. In großen Buchstaben stand über dem Vertrag: Vertrag zwischen Max Süß und dem Boss. Darunter Lebensthema Doppelpunkt Austesten von Grenzbereichen, gut und böse im menschlichen Sinne. Es folgte eine Auflistung an Erfahrungen, die Max in seinem Leben meistern sollte. Max fuhr mit seinem Finger die einzelnen Punkte von oben nach unten ab und murmelte leise lesend vor sich hin. Bei Nummer 5 rief er plötzlich vorwurfsvoll: »Da, ich hab's doch gesagt, hier steht schwarz auf weiß. Fünftens, Heirat mit Seelenfreundin Sabine.« Nach einer kleinen Pause rief er noch lauter und noch vorwurfsvoller: »Zwei Kinder.« True legte Max beschwichtigend seine Hand auf die Schulter. »Max, du hast die 20 Seiten Kleingedrucktes vergessen.« »Was?« Max dachte an einen schlechten Scherz. Das gehörte doch wohl eher zum Kapitel Erde, Abteilung Versicherungen. True fuhr fort: »Max, hier, das gehört auch dazu. Das ist ebenfalls Bestandteil deines Vertrages. Du musst die näheren Bestimmungen und Bedingungen zu Nummer 5 lesen.« Entgeistert blätterte Max schnell ein paar Seiten weiter. Dort stand zu Nummer 5: Sabine, zunächst Sandkastenfreundin, mit 5 Jahren kennenlernen im Kindergarten. Plötzlich öffnete sich die Tür und eine junge Frau trat ein. Max sah von seinem Vertrag auf. Schon allein ihre Erscheinung haute ihn um. »Sabine, wo warst du?« entfuhr es Max enttäuscht. Sofort tat es ihm aber wieder leid. »Du hast mir so gefehlt«, fügte er entschuldigend hinzu. »Die Frage ist nicht, wo ich war, sondern warum hast du dich nicht gemeldet?« korrigierte ihn Sabine sanft. »So war es zwischen uns vereinbart. Du solltest dich, wenn du es wirklich wolltest, mit mir in Verbindung setzen. Ich habe dir dafür extra meine Adresse gegeben. Du hattest die Gelegenheit dazu.« Max sackte in sich zusammen. Oh ja, jetzt fiel es ihm wieder ein. Nach Sabines Wegzug in der Schulzeit hatte er ihre Adresse wiederholt in die Hand genommen. Immer wieder hatte er sie aus seiner Schatzkiste, einem alten Schuhkarton, zwischen allerlei Krimskrams hervorgeholt. Aber immer wieder hatte er sie dorthin zurückgelegt, mit dem Gedanken, sie hat bestimmt schon einen anderen Freund oder ist inzwischen sogar verheiratet. »Ich habe auf dich gewartet«, redete Sabine leise weiter, 20 Jahre lang. »Wenn du dich bis zu meinem 35. Geburtstag nicht melden würdest, würde ich wieder nach Hause gehen. So steht es in unseren Lebensverträgen. Und du würdest mit 40 Jahren folgen.« Eine tiefe Traurigkeit erfasste Max, ebenso das unausweichliche Gefühl, versagt zu haben. Er wollte gerade etwas erwidern, da ertönte eine tiefe Glocke. Aus dem Lautsprecher über der Eingangstür schallte eine geschäftige Stimme: »Max zum Boss. Max Süß, bitte unverzüglich zum Boss. Auch das noch.« »Da bist du ja«, hörte er eine tiefe, warme Stimme hinter dem großen Schreibtisch. Mit gesenktem Haupt stand Max nun vor dem Boss und schüttelte immerzu den Kopf. »Ich hab's vermasselt. Total vermasselt. Tut mir leid, ich glaube, ich hab alles falsch gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Sünden ich begangen habe.« »Sünden? Sünden ist kein schönes Wort. Ich nenne es lieber, na, sagen wir mal, Gelegenheiten.« »Du hast viel erlebt, das stimmt. Ich schätze, es hätte locker für 2 Leben gereicht. Aber du wolltest es ja so. Außerdem hattest du ein extrem schwieriges Lebensthema. Austesten von Grenzbereichen, was im menschlichen Sinne gut und böse ist. Und das hat natürlich seine erheblichen Tücken. Er holte tief Luft und fuhr fort. Ich hab dich gleich rufen lassen, weil ich wissen wollte, wie es dir geht und worauf alle schon warten. Wann steigt denn nun deine Party? Was? Max glaubte, er habe sich schon wieder verhört. Fassungslos sah er den Boss an. Na, sie können es alle kaum erwarten. Deine rauschenden Partys sind im ganzen Himmel bekannt. Du hast es doch groß angekündigt. Als du bei deiner Abreise deinen Vertrag unterschrieben hast, hast du lautstark verkündet: Also, wenn ich da je wieder heil herauskomme, schmeiß ich die größte Party, die der Himmel je gesehen hat. Wörtlich zitiert. Kannst du dich denn gar nicht daran erinnern? Er forderte Max auf, komm doch einmal herum und schau da hinein. Er drückte einen Knopf an seinem Schreibtisch, die Tischplatte teilte sich in der Mitte und ein Bildschirm hob sich hervor. Max beobachtete die letzten Szenen vor seiner Abreise. Du meine Güte, welch ein Trubel! Umarmungen reihten sich an Glückwünsche wie »Mach's gut«, »Halt die Ohren steif«, »Hals- und Beinbruch«. Natürlich, klar, jetzt fiel es Max wieder ein. Seine Abreise oder seine Geburt, je nachdem, von welcher Seite aus man es betrachtete. Max lächelte angesteckt von der Heiterkeit der Szenen auf dem Bildschirm. Nach einer Weile umwölkte sich jedoch sein Blick. Sabine, so gerne hätte er mit ihr eine große Liebe gelebt. Schade, dass es mit Sabine nicht geklappt hat, seufzte er. »Wenn ihr beide wollt, dürft ihr dafür nochmal gehen.« »Wie? Ehrlich? Ist das dein Ernst? Nach meinem Leben?« »Du darfst nicht nur auf die Stolpersteine deines Lebens schauen, achte vielmehr auf die Klippen, die du umschifft hast. Du würdest dich wundern. Ich finde, du hast eine kleine Belohnung verdient.« Mann, oh Mann, wie sich das Blatt für ihn seit seiner Ankunft gewendet hatte. Max konnte es kaum glauben. Schon fast wieder ganz der Alte, verkündete er in feierlichem Überschwang, gleich heute Abend steigt die Party. Augenblicklich drangen von überall her Jubelrufe zu ihnen in den Raum. Nun, da hat sich die Verkündung deiner Willkommensparty heute Abend wohl erübrigt, resümierte der Boss. Ich glaube, da hat jemand vergessen, den Lautsprecher wieder auszuschalten, kommentierte der Boss weiter amüsiert den anhaltenden Jubel und schaute einen Engel an, der gerade mit einem großen Stapel Vertragsakten den Raum betreten hatte. Dieser erschrak, machte sofort auf dem Absatz kehrt und eilte hinaus zum Kontrollraum. »Halt!« hielt ihn der Boss unter der Tür auf. »Lass uns nur das oberste Exemplar gleich da, dann kannst du gehen.« Der Engel kam zurück, reichte ihm den ersten Vertrag des Stapels und eilte dann mit wehendem Gewand hinaus. Hier gab der Boss den Vertrag gleich an Max weiter. Max las die Überschrift nur ein Wort, Sabine. Außerdem hatte der Vertrag nur eine Seite, keinen Anhang. Nichts Kleingedrucktes, fragte Max ungläubig. Nichts Kleingedrucktes, große Ausnahme, bestätigte der Boss. »Schau her«, forderte er Max auf und hielt ihm Sabines Vertragsexemplar hin. Es bestand ebenfalls nur aus einer Seite und trug die Überschrift »Max«. Auch nichts Kleingedrucktes. »Ohne Wenn und Aber«, versicherte sich Max noch einmal. »Ohne Wenn und Aber«, bestätigte der Boss erneut mit feierlicher Miene. Jetzt sah Max, dass der Vertrag von Sabine bereits unterschrieben war. Ohne Zögern setzte er die Unterschrift unter sein Exemplar. Und während sich am nächsten Morgen nach einer rauschenden Party alle im großen Sitzungssaal reichlich übernächtigt zur Konferenz trafen und mit schweren Köpfen über mögliche Verbesserungen für Unfallheimkehrer beratschlagten, machten sich zwei Seelen noch einmal auf den Weg zur Erde, mit dem festen Vorsatz, eine große Liebe zu leben. Ohne Kleingedrucktes.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Johanna Schober. Johanna Schober können Sie auch für eigene Veranstaltungen buchen. Melden Sie sich einfach beim Manuela Kienzle Verlag, info@manuelakienzleverlag.de. Wir geben Ihre Anfrage dann gerne weiter. Und wenn Sie, liebe Hörer, Fragen haben an Johanna Schober, wir haben einen Live-E-Mail-Kontakt geschaltet, einfach eine E-Mail an studio@radiofips.de. Wir werden dann nach dem nächsten Titel und dem nächsten Leseblock Ihre Fragen gerne beantworten. Radio Fips, die Lesebühne, heute mit Johanna Schober. Nachdem wir aus ihrem Buch Hüterin der Muster, ein Märchenbuch für Erwachsene, in der ersten Hälfte den Titel Der Vertrag gehört haben, bekommen wir jetzt noch eine weitere Kostprobe.
Summer Queen und Little Princess. Noch ein wenig schläfrig öffnete Summer Queen blinzelnd ihre Augen, als die ersten Strahlen der sanften Morgensonne durch das Glasdach des riesigen Gewächshauses der Gärtnerei fielen und mit ihren Blättern spielten. Plötzlich fiel es ihr wieder ein, heute war ihr Tag, heute begann die Aktion. Sie war der Star der Gärtnerei, eine Neuzüchtung, prall und üppig gewachsen, voller leuchtender gelber Blütendolden. Das Ergebnis jahrelanger Züchtung ihrer Vorfahren. Große, bunte Hinweisschilder wiesen bereits am Eingang der Gärtnerei auf sie hin. Sogar in einer Fachzeitschrift wurde über sie berichtet. Die Neuzüchtung des Jahres, Summer Queen. Voll Freude reckte und streckte sie ihre Blätter und richtete, wenn auch noch ein bisschen verschlafen, ihre üppigen, schweren Blütendolden auf. Die junge Frau Thea suchte etwas ganz Besonderes für die kleine Mauer vorne an der Straße am Eingangstor. Als sie heute Morgen beim Frühstück ausgiebig die Zeitung studierte, fiel ihr gleich die Anzeige der Gärtnerei auf, in der diese für Summer Queen warb. Thea beschloss, gleich nach dem Frühstück dorthin zu fahren. Erwartungsvoll betrat sie nun den von bunten Fahnen und überquellenden Blumenständern flankierten Eingang der Gärtnerei. Sofort schnellte der Adrenalinspiegel aller Pflanzen in die Höhe. Wen würde sich die junge Frau wohl aussuchen? Wer von ihnen durfte seine Wurzeln bald in frischer, lockerer Gartenerde wachsen lassen? Mit angehaltenem Atem verfolgten sie Theas Schritte. Auch Summer Queen richtete sich nochmals auf und strahlte ihr strahlendstes Lächeln, das sie hervorbringen konnte. Ihre Chancen standen nicht schlecht, das wusste sie, jedoch man konnte ja nie wissen. Sie würde auf jeden Fall ihr Bestes geben. Und tatsächlich, der erste Weg der jungen Frau führte sie zu ihr. Summer Queen konnte ihr Glück kaum fassen. Im Handumdrehen fand sie sich auf einem kleinen grünen Handwagen wieder, der für die Kunden am Eingang für den Transport ihrer Einkäufe bereitstand. Rumpelnd ging es im Handwagen nach draußen zu den Außenbeeten. Vor einer Pflanze mit zierlichen hellgelben Blüten blieb Thea stehen. »Die sieht ja reizend aus. Sie hat so was Zartes, Liebliches«, sprach Thea eine Gärtnerin an, die gerade mit den Armen voll Blumen versuchte, auf dem engen Weg an ihr vorbeizusteuern. »Ja, sie ist sogar eine entfernte Verwandte der Staude, die sie schon in ihrem Einkaufswagen haben. Sie heißt Little Princess. Gegenüber Summer Queen ist sie winterhart und äußerst robust, viel robuster als ihre zarte Gestalt vermuten lässt«, so erklärte die Gärtnerin mit gestrecktem Hals über ihre Blumen hinweg. Und ehe sich Summer Queen versah, hatte sie Little Princess an ihrer Seite. Verstohlen schielte Little Princess auf die großen, prächtigen Blütendolden ihrer entfernten Verwandten. Beeindruckt von dieser Pracht begutachtete sie kritisch ihre vergleichsweise winzigen Blüten. Zwar wusste sie, dass Summer Queen, die nicht winterhart war, nach diesem einen Sommer in der ersten kalten Frostnacht wohl schon wieder im Blumenhimmel landen würde, ein Ziel, das sie nicht gerade anstrebte. Aber diese mächtigen, leuchtenden Blüten blendeten sie beinahe. Summer Queen entgingen die heimlichen bewundernden Blicke von Little Princess natürlich nicht. Sie fühlte sich geschmeichelt und, als sich schließlich die letzte Blume zu ihnen in den Handwagen gesellte, stellte sie mit Genugtuung fest, dass sie die schönste des gesamten Einkaufs war. Stolz stellte sie ihre Blätter noch ein wenig aufrechter. Thea pflanzte Little Princess in das Staudenbeet vor dem Haus, während Summer Queen in einer großen Schale auf der Mauer am Eingangstor thronte. Little Princess erfreute sich an ihrem Dasein. Sie liebte es, wenn der Wind ihre kleinen Blätter streichelte und die Frühlingsstrahlen der Sonne sanft ihre Blüten liebkosten. Auch war sie froh darüber, dass sie nicht allein stand, sondern in einem Staudenbeet ein neues Zuhause gefunden hatte. So konnte sie hin und wieder einen kleinen Schwatz mit ihren Nachbarn halten. Hör nur, wie sie wieder jammert, wenn ihr der Wind ein bisschen die Blätter zerzaust. Und sofort muss sie alle wieder in Reih und Glied stellen, sagte Little Princess zu ihrer Beetnachbarin, einer purpurroten Beetrose. Genau, wie sie sich immer ziert, bei der kleinsten Windböe, das kann doch kein sinnvolles Leben sein, immer in Sorge die Pracht zu verlieren. Außerdem muss sie sich doch sehr einsam fühlen, so allein auf der Mauer, pflichtete ihr die purpurrote Beetrose bei. In den ersten Tagen hatte sich Summer Queen wirklich sehr gefürchtet. Wind und Wetter ausgeliefert zu sein, war eine völlig neue Erfahrung für sie. In einem Gewächshaus aufgezogen, unter Glas, stets vor Witterungseinflüssen geschützt, hatte sie sich nie Gedanken um das Wetter gemacht. Dies war nun anders. Aber als die Tage zunehmend wärmer wurden und sie nun auch den Nachtfrost nicht mehr fürchten musste, wurde sie merklich zuversichtlicher, dem Wetter standhalten zu können. Nur der Wind machte ihren großen Blättern und Blütendolden immer wieder zu schaffen, wenn er sich darin verfing. Ihre üppigen Blüten konnte sie oft nur mit größter Anstrengung aufrechthalten. Einsam fühlte sich Summer Queen jedoch nicht. Wenn sie nachts dem Flüstern der Bäume im Wind lauschte, fühlte sie sich geborgen. Und viele Fußgänger, die tagsüber auf dem Gehweg an ihr vorbeikamen, blieben stehen und bewunderten ihre Erscheinung. Summer Queen konnte zwar ihre Worte nicht verstehen, aber die leuchtenden Augen der Menschen und der wohlige Klang ihrer Lobreden wärmten ihre Blumenseele durch und durch, so dass sich jedes Mal ihre Blüten noch ein bisschen bunter und ihre Blätter ein wenig grüner färbten. Summer Queen dachte, gut, dass ich nicht weiter hinten im Garten stehe. Hier kann man mich viel besser bewundern und Freude an mir haben. Stolz richtete sie ihre Blüten und Blätter nach der Sonne, damit sie noch schöner leuchteten. Dann kam der Sturm, der alles veränderte. Drohend türmten sich an einem heißen Sommertag dunkle Gewitterwolken in der Ferne auf. Etwas unbeschreiblich Furchteinflößendes lag in der Luft. Je näher die schwarzen Wolken heranrückten, desto mehr verstummte die Natur, bis sich zuckend der erste Blitz entlud, unmittelbar von einem donnernden Grollen gefolgt. Zu Tode erschrocken horchte Summer Queen nach den vertrauten Schritten, die sie in diesen Momenten gewöhnlich näherten, um sie in die zwar dunkle und stickige, aber dafür sichere Garage zu bringen. Aber heute wartete sie vergebens. Jetzt fiel es ihr wieder ein, Thea war an diesem schwül heißen Sommertag mit ihren beiden Kindern zum Baden gefahren und noch nicht wieder zurückgekehrt. Gerade als sie diese Erkenntnis in helle Panik versetzte, brach der Sturm mit aller Macht los. Unerbittlich riss er an ihren großen Blättern, und die prasselnden, dicken Regentropfen füllten nach und nach langsam, aber mit tödlicher Sicherheit ihre großen Blütenkelche. Verzweifelt stellte sich Summer Queen gegen die heftigen Windböen und versuchte, ihre Blüten so zu drehen, dass das Wasser besser ablaufen könne. Aber alles vergebens. Irgendwann gingen ihr die Kräfte aus. Die üppigen Blütendolden beugten sich mehr und mehr unter der schweren Last des Wassers, bis sie schließlich ganz abknickten. Der wilde Sturm riss mit seiner Wucht tiefe Wunden in ihre schöne Gestalt. Nachdem das Gewitter weitergezogen und der Sturm abgeklungen war, bot Summer Queen ein Bild des Jammers. Nahezu alle Blätter zerfetzt und sämtliche Blütenstängel abgeknickt, kauerte sie wie ein Häufchen Elend auf der Mauer, als Thea heimkehrte. Ausgiebig begutachtete Thea Summer Queen, ob da noch was zu machen ist, fragte sie sich laut. Summer Queen erschrak sehr über den traurigen Klang in Theas Stimme und bekam auf einmal Todesängste. Vielleicht spürte Thea das, vielleicht auch nicht. Jedenfalls nahm sie kurz entschlossen die schwere Schale von der Mauer und trug sie nach hinten zum Staudenbeet vor dem Haus. »Vielleicht kann ich dich doch noch retten«, sprach Thea, holte eine Gattenschere, schnitt Summer Queen kräftig zurück, so dass nur noch ein paar kleine Blätter übrig blieben, die der Sturm verschont hatte, und ließ sie neben dem Staudenbeet stehen. Auch im Staudenbeet hatten einige Pflanzen durch das Unwetter Schaden genommen, aber keine war so schlimm dran wie Summer Queen. »Wo ist denn nun deine Pracht, die du so stolz zur Schau gestellt hast? Das hast du nun davon. Hochmut kommt vor dem Fall«, lästerte ein gelbes Mauerblümchen selbstgerecht, das am Rande des Staudenbeets zwischen zwei Steinen hervorlugte. »Hättest du deine Stängel nicht so überheblich in die Höhe gestreckt?« »Ja, ja, so hoch hinauswachsen ist gar nicht gut«, mischte sich ein Gänseblümchen aus dem angrenzenden Rasen altklug mit ein. Denn im Laufe seines Lebens hatte es gelernt, seine Blüten nah am Boden wachsen zu lassen, damit sie den scharfen Scheren des Rasenmähers entgingen. »Du musstest ja unbedingt alleine auf der hohen Mauer am Eingangstor thronen, damit dich jeder, der auf der Straße vorbeikommt, auch bewundern kann«, schnatterte der gelbe Sonnenhut von hinten hervor. »Ach, lass sie doch in Ruhe. So schlimm wie sie hat es keinen von uns erwischt. Seht ihr denn nicht, wie traurig sie ist?« So bekam Summer Queen unerwartet von Little Princess Hilfe. Little Princess hegte zwar ähnliche Gefühle wie ihre Betnachbarn, aber irgendwie fühlte sie sich doch mit ihrer entfernten Verwandten verbunden. Und als sie Summer Queen vom Unwetter dermaßen misshandelt sah, bekam sie doch Mitleid mit ihr. Wohlwollend beugte sich die uralte weiße Eiche, die ihren Platz neben dem Staudenbeet hatte, einen Ast über Summer Queen. Augenblicklich verstummten alle Blumen. Nur selten mischte sich die uralte weiße Eiche in die Belange des Gartens ein. Zu lange hatte sie schon gelebt und zu viel hatte sie in ihrem Leben schon gesehen, als dass sie hätte urteilen mögen. Nur hin und wieder schützte sie junge Pflanzen mit ihren schattenspendenden Blättern vor der Sonne und noch seltener gab sie eindeutige Zeichen, so wie heute. Beeindruckt ließen die Pflanzen im Staudenbeet Summer Queen in Ruhe und wandten sich ihren eigenen Wehwehchen zu, die sie durch das Gewitter erlitten hatten. Als Thea am nächsten Tag vom Einkauf zurückkehrte und eine neue Pflanze auf die Mauer am Eingangstor stellte, verließ Summer Queen das letzte Fünkchen Lebensmut. Kraftlos ließ sie ihre letzten kleinen Blätter hängen und sackte in sich zusammen. »Schade, ich dachte, ich könnte dich doch noch retten«, richtete Thea erneut das Wort an Summer Queen. Wie immer konnte diese Theas Worte nicht verstehen. Aber lag nicht die Schwingung von Hoffnung darin? Thea hatte es ihr offensichtlich zugetraut, dass sie es schaffen könnte. Doch was sollte sie eigentlich schaffen? Was sollte oder wollte sie wirklich in ihrem Blumenleben? Verwirrt und voller Fragen begab sie sich auf die Reise tief in sich hinein, um den ausschließlichen Wunsch ihres Herzens zu ergründen. Und so sehr sie es auch drehte und wendete und alle andere vielleicht etwas anderes behaupten oder schlecht darüber sprachen, Der tiefste Wunsch ihres Blumenherzens war, mit aller Kraft große, prächtige Blüten wachsen zu lassen. So beschloss sie, es noch einmal zu wagen. Egal, was die anderen dazu sagen würden. Und außerdem, was wussten sie schon? Das Gänseblümchen konnte von seinem Rasenleben erzählen, das blaue Blümchen nur von den Steinen und mehr nicht. Summer Queen nahm noch einmal all ihre Kräfte zusammen und trieb wieder frische Blütentriebe. Doch diesmal langsamer als im Gewächshaus, damit die Stängel genug Zeit hatten, sich kräftig zu entwickeln. Und das mit dem Stolz sollte ich vielleicht auch noch einmal überdenken, überlegte sie. Als sich ihre ersten Blüten entfalteten, stellte Thea Summer Queen wieder auf ihren alten Platz am Eingangstor zurück. Little Princess schaute zwar erneut etwas neidisch auf Summer Queens üppige Blütenpracht, aber inzwischen wusste sie auch, dass dafür mitunter ein hoher Preis zu zahlen war und sie war sich keineswegs sicher, ob sie dazu bereit wäre. So ging ein langer, heißer Sommer vorüber. In der ersten kalten Frostnacht hauchte Summer Queen ihr Leben aus und kehrte zurück in den Blumenhimmel. Little Princess sah sie langsam auf dem Komposthaufen zerfallen und dachte, wie so oft schon, das ist doch kein Leben. Nur für diese kurzlebige Pracht schon so früh zu sterben und vorher immer in Angst zu leben. Schrecklich, das kann doch nicht richtig sein. Selbst jetzt, wenn Little Princess in einen langen Winterschlaf fiel, fühlte sie schon die Vorfreude auf den nächsten Frühling. Sie schloss ihre Augen, um davon zu träumen, sich im nächsten Sommer wieder im Wind zu wiegen, sich der Sonne entgegenzustrecken und mit ihren Beetnachbarn um die Wette zu wachsen. Ja, das nannte sie Leben. Viele Jahre verbrachte Little Princess im Staudenbeet vor dem Haus, bis auch sie in einer bitterkalten Winternacht dem Frost nicht mehr standhalten konnte und ebenso in den Blumenhimmel zurückkehrte. Als Little Princess am Eingangstor des ewigen Gartens ankam, blickte sie verdutzt auf. Ungläubig rieb sie sich mit ihren Blättern über ihre Blumenaugen, aber das Bild blieb, es war keine Täuschung. Auf der Mauer am Eingangstor zum ewigen Garten stand in einer großen Schale Summer Queen. »Was machst du denn hier?« entfuhr es Little Princess überrascht. »Ich habe auf dich gewartet, damit wir zusammen hineingehen können.« »Ah, da bist du ja«, begrüßte der alte Gärtner des ewigen Gartens, Little Princess, und drückte sie herzlich. »Dann könnt ihr ja jetzt eure Plätze einnehmen.« Er nahm Summer Queen in den linken Arm und Little Princess in seinen rechten. Während sie den himmlischen Garten durchstreiften, wurde Little Princess allmählich bewusst, wie unendlich groß die Vielfalt war und wie unterschiedlich Pflanzen doch sein konnten. »Und? Wie ist es dir ergangen? Wie war dein Leben?« unterbrach der alte Gärtner Little Princess Gedanken. »Ich glaube, ich habe mein Leben gut genutzt und mich mit allen Sinnen daran erfreut. Der Wind hat meine Blätter gestreichelt, die Sonnenstrahlen haben meine Blüten zum Leuchten gebracht und ihre Wärme ist tief in mich gedrungen und hat meine Blumenseele berührt.« Zufrieden nickte der Gärtner. »Und? Was hat sie gesagt?« fragte Little Princess leise verstohlen, dass sie Summer Queen nicht hören konnte. Der alte Gärtner schenkte Little Princess ein warmes Lächeln und flüsterte ihr ins Ohr. Summer Queen sagte: »Die freundlichen, bewundernden Blicke der Menschen haben meine Blätter gestreichelt. Ihre lobenden Worte haben meine Blüten zum Leuchten gebracht und der warme Klang ihrer Stimme ist tief in mich gedrungen und hat meine Blumenseele berührt.« Little Princess sah den alten Gärtner verdutzt an. Dann wurde sie nachdenklich. Vor einem großen Staudenbeet hielten sie schließlich an. Little Princess konnte in diesem riesigen Beet noch zwei freie Plätze entdecken, die in unmittelbarer Nähe zueinander standen. Zu ihrer Verblüffung stellte sie fest, dass diese in Form und Größe mit ihrem eigenen Erscheinungsbild geradezu identisch waren. Ein Platz war wie geschaffen für sie selbst, der andere für Summer Queen. Wie zwei Puzzleteile, die nötig waren, das Werk zu vollenden. Nachdem der alte Gärtner jede noch einmal sanft an sein Herz gedrückt hatte, fügte er Summer Queen und Little Princess in die unendliche Vielfalt des himmlischen Gartens ein. Und so vervollständigten sie den ewigen Garten, jede an ihrem Platz und jede auf ihre Weise.
Radio Fips, die Lesebühne. Die Hörer draußen haben es auch mitbekommen. Wir haben heute mal wieder Studiogäste. Wir freuen uns immer über Studiogäste und Sie dürfen sich gerne bei uns anmelden zu einer der nächsten Lesungen. Entweder über kulturtipps@radiofips.de oder unter der Telefonnummer 07165 929 399. Ich habe vorher schon ins Studio gefragt, ob es Fragen gibt an Frau Schober. Springt jetzt keiner auf, aber wir haben eine E-Mail hereinbekommen von einer Gabi. Die hat irgendwas läuten hören über ein neues Buchprojekt, Fortführung von Märchen für Erwachsene oder irgendwie sowas. Frau Schober, was gibt es dazu zu sagen?
Ja, ich schreibe gerade an einem neuen Märchenbuch für Erwachsene. Und zwar besteht es auch wieder aus unterschiedlichen Märchen, die unsere Lebensthemen aufgreifen. Und ist aber noch jetzt in den Gesamtkontext eingebunden, quasi Märchen in einem weiteren Märchen, sodass es da eine ganz runde Sache gibt. Man kann dann die einzelnen Märchen rauspflücken, wie man es mag und wie man es lesen mag oder vorlesen mag. Aber auch das Buch ist dann quasi eine ganze Geschichte noch. Und das ist das Besondere dann an dem. Ja, und da schreibe ich gerade dran und hoffe, dass es so wird, wie ich mir es vorstelle.
Das höre ich gerne. Ich habe noch gar nichts davon gewusst. Ich war jetzt über die Mail ein wenig überrascht, aber ist ja auch schön. Ich möchte noch eine Aussicht geben auf die nächste Lesebühne. Die findet in 4 Wochen statt, am Sonntag, dem 11. Februar. Wir haben einen ehemaligen Erstligatorwart zu Gast. Es kommt Thorsten Albustin, der hat mal, ich glaube, bei Duisburg gespielt. Ich bin dann im Fußball nicht ganz so fit, hat dort ein paar Spiele getätigt. Seelische Erkrankungen sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Ich muss noch dazu sagen, sein Buch heißt Leben zwischen Fußball und Wahnsinn, die Angst besiegen. Sie nehmen in unseren leistungsorientierten, oft auf blinder, funktionsbedachten, materiellen Welt ständig zu. Krankheiten, die durch den Charme und dadurch, dass sie tabuisiert werden, ungestört wuchern können. Betroffene haben nicht nur mit dem zerstörerischen Maß ihrer Symptome zu kämpfen, sondern auch noch mit den hochmütigen Ignoranz und Ablehnung unserer egozentrischen Zeit. Hiervon gilt es, sich zu befreien. Der Autor Thorsten Albustin gelang als Torhüter sowie als Torwarttrainer das kleine Kunststück, sich von den Niederungen des Amateurfußballs völlig ohne Vitamin B bis in den bezahlten Fußball, bis in die erste Liga hochzuboxen. Ganz gewiss nicht schmerzfrei, denn die Konsequenzen einer folgenschweren Angsterkrankung hätten ihm beinahe das Genick gebrochen. Sonntag, 11. Februar, 16 bis 17 Uhr. Vielleicht ein Thema, was nicht unbedingt in den Fasching passt, aber es hat sich einfach zeitlich so ergeben.